ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tiesens im Winter frei. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Da sind wir alle wieder zusammen. Hallo, toll, dass ihr wieder dabei seid. Auf euch ist einfach Verlass. Kann man nicht anders sagen.
Ist richtig.
Auf die Lieblinge da draußen, da ist einfach Verlass. Ganz toll.
Das ist eine ganz geile Community.
Ja, also ich weiß, die beste Community der Welt.
Ganz geile Community, natürlich.
Und jeden Donnerstag hören wir eure Geschichten, die ihr eingeschickt habt.
Und wie gut wir das organisieren mit den vielen Community-Treffen, oder? Das läuft ja echt toll.
Das läuft toll.
Machen wir richtig gut, wir zwei.
Zum 25-Jährigen. Nee, was haben wir 2018? 20-Jähriges. Nee, 2026. Was? 2026 haben wir 20-Jähriges.
So, schreibe ich mir auf. 2026 genau. Ist gleich 20-Jähriges. Jubiläum ist gleich Liebling-Treffen.
Genau.
Das ist doch weit genug weg, um das zu planen.
Berlin oder Elmau oder mal gucken.
Was? Wieso denn Elmau?
Ich wollte dich nur schocken kurz. Was wird in Elmau gedreht?
Da finden ganz tolle Jazzfestivals statt.
Servus Hans. Der Bergdoktor wird in Elmau gedreht. Das ist die Heimat des Bergdoktors.
Entschuldigung, ich dachte Schloss Elmau. Ist das da?
Schloss Elmau. Ich meine Elmau in Österreich.
Nee, da kann ich nichts mit anfangen.
Nein.
Ich kann bis heute nichts mit. Ich muss vielleicht mal mit dir eine Folge gucken. So wie ich. Das hat auch Basti neulich in Berlin erzählt, dass ich das erste Mal in meinem Leben Masked Singer gesehen habe.
Ja.
Das war vor einem Jahr oder so, oder vor zwei Jahren, weiß ich nicht mehr. Da waren wir zusammen im Hotel und da hatten wir uns was zu essen bestellt und dann saßen wir vor dem Fernseher und sagte, komm, lass uns die erste Folge Masked Singer gucken. Ich kann das nicht schnell aussprechen, deswegen sage ich so langsam Masked Singer.
Masked Singer.
Oder? Das kann man doch nicht schnell aussprechen,
Masked
oder?
Masked Singer, ja, das ist schwer.
Ist so doof. So. Und ich habe mich aber geweigert, weil ich solche Sendungen ja wirklich nie gucke. Das finde ich ja alles total bescheuert. Und dann habe ich das geguckt und dann hat er mir die Regeln erklärt und so weiter. So wie du ja mir auch die Regeln erklären musst von Gefragt, Gejagt. Ja, Gefragt, Gejagt oder wie heißt das? Ja. So kapiere ich ja auch die Regeln nicht. Und auch bei diesem Dingsbums habe ich nicht kapiert, ja wie, und raten die jetzt wirklich die da sitzen oder nicht und so weiter. Und dann bin ich immer so weggeschlafen, bin immer so weggeknickt und ich wusste gar nicht. Und dann habe ich nur so einmal kurz hingeguckt und habe gesagt, das ist ja Katja Burkhardt. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Und es stimmte.
Ach, wirklich, es war Katja Burkhardt.
Ich interessiere mich null dafür. Aber jetzt weiß ich, wie das funktioniert, wie die Sendung funktioniert. Und jetzt ist gut. Und du musst mit mir einmal betreutes Bergdoktor gucken.
Ja, aber ich hätte Angst vor deinen Kommentaren, weil ich das Gefühl habe, du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht reif genug für sowas wie den Bergdoktor.
Aber ich
ist
bin auch
dein
sehr
Urteil so verheerend?
Das ist ekelhaft, aber soll ich dir was sagen? Ich bin
das ekelhaft.
Soll ich dir was sagen? Weißt du, was das Gute auch an mir ist? Also erstens
ja, es gibt
sind
viel
meine
Gutes
Urteile.
An dir. Also.
Naja, das ist schon mal ganz fies, aber weißt du, was super ist an mir? Und das ist ganz schlimm. Ich kann meine Meinung so schnell ändern. Das ist auch ekelhaft.
Okay,
und zwar, weißt du warum? Weil ich begeisterungsfähig bin.
Ja.
Mich kann man ja so dermaßen begeistern, dass man, das wirkt dann auch manchmal so ein bisschen wie so ein Fähnchen. Aber ich kann das auch dann immer erklären. Ich kann auch sagen, nee, ich finde es jetzt super.
Ich frage mich gerade, ob der Basti den Bergdoktor schon mal gesehen hat. Und einfach auch die Qualität der Bücher und der Darstellung einfach auch zu schätzen weiß. Oder ob das an ihm natürlich als Fernsehfreak komplett vorbeigelaufen ist.
Ich schicke immer eben eine SMS. Du hörst jetzt gleich, warte mal.
Weil er natürlich auch, der Tag hat ja nur 24 Stunden und einfach auch viele andere Dinge zu gucken hat.
Der heißt Bergdoktor.
Der Bergdoktor.
Deine Meinung zum Bergdoktor.
Ja.
Schreibe
ich vermute
kurz?
Aber, dass er das noch nie gesehen hat.
Achtung, jetzt macht hörst du nicht, dass ich mein Handy, dass ich gerade eine SMS
Nein.
weggeschickt habe? Eigentlich macht es doch dann immer
Es wird offensichtlich atmosphärisch gerade nichts gestört. Deswegen, also soweit
okay.
Alles ist ja so gut. So,
wir wollen aber nicht über uns sprechen, sondern über die
ganz
Lieblinge.
Ganz kurz, das erste hat ein bisschen Service-Charakter hier.
Alright,
von Friederike
Baumerich.
Diese Woche habe ich mich sehr geärgert. Lustig ist ja, wenn eine Mail an uns so beginnt, dann denke ich gleich sofort
über uns. Ich glaube, wir haben Scheiße gemacht.
Ja, wir haben Mist, denke ich auch die ganze Zeit.
Immer.
Diese Woche habe ich mich sehr geärgert. Aber etwas gelernt, das den Liebling vielleicht auch noch nicht bekannt ist. Kurz zum Hintergrund im letzten Jahr. Mein Mann und ich haben geheiratet. Um dabei nicht unser Budget vollends zu überschreiten, haben wir einerseits auf physische Save the Date und Einladungskarten verzichtet und stattdessen eine Webseite aufgesetzt. Das fanden einige Gäste zwar erst einmal komisch, aber da wir hierüber auch immer wieder neue Infos, Wegbeschreibungen und auch nach der Feier Fotos geteilt haben, wurde dies dankend angenommen. Außerdem habe ich die Erfahrungen gemacht, dass die Einladungen noch so schön sein können, für die Ewigkeit aufbewahrt werden, aber dann doch eher die Dankeskarten. Somit dachte ich, sparen wir nicht nur Geld, sondern auch Papier. So, für die Feier hatte ich dann recht einfach und effektiv aus Papier in verschiedenen Grüntönen, ich liebe Grün, sagt sie, und alten Buchseiten Girlanden genäht.
Hier aus hatte alten ich, Buchseiten, wie schlau.
Ja, hier hatte ich mich dann bei der Bestellung des Papiers leicht verschätzt und nach der Hochzeit war noch einiges Papier übrig, leider also doch nicht mehr so ressourcenschonend, sagt sie, also nicht ich. So kam ich auf die Idee, die Dankeskarten mitsamt Umschlägen aus genau diesem Papier zu basteln.
Ja.
Gesagt, getan. Im Herbst gingen viele grüne Briefe in Umlauf, die meisten persönlich übergeben, aber auch einige per Post, teilweise weit ins Ausland. Rekord Peru. Im Januar kam ein Brief, der an einen Freund in Amsterdam gegangen war, retour, return to sender, stand drauf. Ich sprach diesen Freund an, ob ich vielleicht die falsche Adresse hatte. Tatsächlich fehlte das Äquivalent zu dem A bei der Hausnummer 43A, aber irgendwie dachte ich, na, das hätte doch trotzdem klappen können. Ich habe die Karte also erneut mit verbesserter Adresse in einem neuen grünen Umschlag verpackt und ging damit zur Post. Dort eröffnete man mir, dass ein bunter Umschlag einige Cent extra kostet und ich den ersten Umschlag einfach nur nicht ausreichend frankiert hatte.
Oh.
Der Grund hierfür ist, dass die Maschinen auf buntem Untergrund die Schrift nicht gut erkennen können und die Briefe deshalb händisch verarbeitet werden müssen, was zusätzliche Kosten verursacht.
Gute Info.
Das leuchtet mir zwar ein, aber es hat mich wirklich geärgert, dass ich nicht nur einiges an Porto verschwendet habe, sondern auch ganz viele schöne Karten jetzt ihre Empfänger nie erreicht haben. Mit dieser Mail wird das hoffentlich keinem anderen Liebling mehr passieren. Also bitte, auch auf einem farbigen Umschlag die Adresse immer auf einen weißen Hintergrund, zum Beispiel drauf geklebt, platzieren oder eben an mehr Porto denken. Der Brief ist mit zusätzlichem Porto, zumindest in Amsterdam, mittlerweile angekommen. Liebe Grüße, Friederike aus Bochum, Kölnerin im Exil.
Friederike, weißt du, was jetzt gerade
bezahlen muss?
Super Info, vielen Dank. Aber jetzt fällt mir gerade was ganz Schlimmes ein, Chrissy.
Oh, what?
Ich schreibe ja so viele Briefe und Postkarten, ne?
Ja.
Ich werde nie erfahren, ob davon alle angekommen sind. Weißt du, was ich meine? Die sind ja, du kennst ja meine Briefe und Postkarten. Ich meine, du schreibst auch Postkarten, aber du bist ja so ordentlich und das ist immer auf weißem Untergrund, die, was du an Adresse da drauf schreibst. Aber ich mache ja manchmal noch was mit Aufklebern und mit Farbe und Schnickschnack. Alter, vielleicht kommt.
Aber der Untergrund ist bei dir trotzdem in der Regel, glaube ich, hell. Schwarze Schrift auf hellem Grund. Grün ist schon sehr, sehr kräftig, aber ja.
Aber weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich gerade für Gedanken habe? Dass ich kurz durchgehe, was habe ich in meinem Leben schon für Sachen verschickt, die, weißt du, von denen ich nicht weiß, ob die angekommen sind, weil ich vielleicht keinen Absender, bei einer Postkarte schreibst du ja keinen Absender drauf. Ich habe bei Postkarten auch, weißt du, was ich ja habe? Ich habe ja in meiner Basteltasche, ich habe ja immer Zeug dabei, ne? Immer Briefmarken, Stifte, Schere, Kleber, alles, Postkarten, Adressbuch, ich glaube, ich habe auch immer, ich schreibe gerne auf weißem Aufkleber die Adresse.
Ja, glaube ich auch.
Ich habe nämlich, ein Ex von mir hat mal hier einen Stapel weißer Aufkleber gelassen. Die halten noch 50 Jahre. Wenn du nächstes Mal hier bist, zeige ich dir den Stapel. Kennst du den?
Ja, nee, den Stapel kenne ich nicht. Ich habe noch einen ähnlichen Stapel für VHS, in die ich mal beschriften wollte. VHS-Kassetten, aber die gibt es ja nicht mehr. Also ich habe aber auch noch ein paar Aufkleber hier.
Okay.
Ja, aber guter Tipp, ne?
Absolut. Danke, Friederike. Das ist gut zu wissen. Dann einfach lieber ein bisschen mehr Porto drauf. Wenn sie sagt mehr Porto, ne, sprechen wir hier von 50 Cent oder von einem Euro?
Sie
oder
hat nur ein paar Cent geschrieben.
Also die, also Postkarte kostet ja, weißt du, was das Porto ist? Postkarte und Porto, weißt du, Porto, Postkarte, manche Leute wissen das nicht. Ich hatte ja neulich auch jemanden hier, der war, ja, das war ein junger Mann, junger Mensch. Der wusste nicht, wie man eine Postkarte adressiert und wo die Briefmarke hinkommt und wo die Adresse steht.
Ach so, okay, gut.
Da habe ich fast aus dem Fenster gesprungen.
Also dass man den Überblick beim Porto verliert, dafür habe ich Verständnis.
70 Cent Postkarte, 85 Brief.
Ja.
Das ist jetzt aber schon mindestens seit einem Monat so hi, 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 hu, hu, hu. Ich kaufe ja so viele Briefmarken und dann komme ich dahin und sage, nee, wird aber jetzt erhöht. Dann muss ich so Einser nachkaufen oder Zweier zum dazukleben und da ist die Postkarte voll. Na, vielen Dank.
Also hier steht, als kurze Information, die ich finde, was kostet ein farbiger Briefumschlag? Porto, farbiger Briefumschlag. Zusätzlich zum Standardversand von 85
Achtung,
Cent
ja?
zahlen Sie für farbige Briefumschläge ein Porto von 1 Euro. Ich glaube aber nicht, dass es gemeint ist, zusätzlich 1
sondern
Euro.
Sondern 15 Cent drauf.
Ich denke, dass das damit gemeint ist, ja.
Nee, lies noch mal vor. Ich glaube, das bedeutet 1 Euro extra.
Ja, aber das ist jetzt von
zusätzlich
hier,
hast du doch vorgelesen.
Ich weiß, aber von briefhüllen.de.
Nee, also aber du musst doch bei Post gucken.
Ja, so weit kam ich nicht. Ich habe dort nur einmal kurz drei Stichworte reingehauen und dann das war's.
Du siehst gerade jemandem ganz ähnlich.
Ja, ich sehe immer irgendjemandem ähnlich. Also, nein, er gilt automatisch als Kompaktbrief und der kostet standardmäßig 1 Euro. Das war nur etwas unglücklich formuliert. Es ist am Ende.
Also stimmt das? Okay.
1 Euro.
Ja. 1 Euro habe ich. Gut, cool. Gut. Super, Friederike, danke. Spitzentipp.
Okay, so. Es wird intensiv.
Ja.
Judith und Thorsten Benecke haben uns geschrieben.
Ja.
So.
Warte, bevor es intensiv wird, glaube ich, dass Basti mir geantwortet hat. Darf ich mal kurz? Also
ja,
er schreibt.
Ja.
Inhalt oder Siegel? Inhalt. Was schreibe ich dann zu? Inhalt? Ja, weil ich deine Meinung zum Bergdoktor habe ich geschrieben. Dann hat er zurückgeschrieben, Inhalt
ach
oder
so.
Siegel?
Ah, ich verstehe. Meine ich die Fernsehserie oder meine ich den Bergdoktor Hans Siegel? Also den Schauspieler.
Ja,
Inhalt.
Was soll ich schreiben?
Inhalt, die Serie. Schreib einfach die Serie.
Inhalt, die Serie.
Das ist natürlich auch keine Antwort. Hast du schon mal den Bergdoktor gesehen? Inhalt oder den Siegel? Ach nee, du hast geschrieben, was
deine
sagst
Meinung
du
deine Meinung zu, habe ich geschrieben. Nee, ich habe geschrieben,
okay,
deine Meinung
klar.
zu.
Okay, okay.
Warte. Da bin ich jetzt sehr soll ich das jetzt, sollen wir das kurz abwarten oder die Geschichte von Judith und Thorsten? Der antwortet ja recht schnell. Also es zeichnet für mich, er ist ja auch für mich ein
Qualitäts... Okay, gut,
ein
dann mache ich
eine lustige,
Judith
eine
und
schöne.
Thorsten ist ein bisschen
okay.
ausführlicher, kommt
müssen
aber
wir
gleich.
Anlauf nehmen.
Ganz schön, aber auch von Maria Ganz.
Ja.
Liebling Matthias hat uns ja vor einer Woche den Tipp gegeben, sich einmal in seinem Viertel zu verlaufen, sich quasi...
Ja.
selbst zu überlisten und die eigenen Gewohnheiten zu ändern, indem man sagt, irgendwie jede zweite rechts, jede dritte links, bla bla bla. So, da fiel mir ein, dass sich meine Freundin und ich in unserem letzten Urlaub ebenfalls bewusst überlistet haben, um mal richtig abzuschalten. Wir kamen in einer Ferienwohnung an und haben zu Anfang alle um uns herum existierenden Uhren abgeklebt, um eine Woche komplett ohne Uhrzeit zu verbringen.
Ist das cool.
Es war ein herrliches Experiment. Endlich einmal kein Programm wie etwa Öffnungszeiten vom Dorfladen, das pünktliche Abendessen und zu Bett gehen, durch irgendeine Uhr diktiert zu bekommen.
Nein.
Mir fiel es extrem leicht, meiner Freundin weniger. Sie brauchte allein eine Woche, um endlich nicht mehr darüber nachzudenken, wie spät es wohl gerade war. Diesen kleinen Abschalttipp möchte ich in die Runde werfen und wünsche allen Lieblingen alles Gute. Danke, Maria, nach Berlin. Ne?
Oh,
wie immer.
Wow. Aber das heißt, dass Ihre Freundin das brauchte, so zum Strukturieren des Tages vielleicht? Oder war es eine Gewohnheit?
Schätze mal schon. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich reagieren würde. Ich finde die Idee total interessant und gut. Gut, im Urlaub, wenn kein Programm ist, dann spielt die Uhrzeit auch immer keine Rolle. Dann guckt man auch ganz selten auf die Uhr. Das kenne ich von mir. Aber eine ganze Woche lang ohne diese Struktur, die man gewohnt ist, stelle ich mir auch erstmal herausfordernd vor ein bisschen.
Weißt du, was an dem Experiment sehr gut ist, glaube ich, dass man zu Bett geht, wenn man müde ist und aufwacht, wenn man genug geschlafen hat. Also ohne auf die Uhr zu schauen, ui, schon so spät, lass mal schlafen gehen, fällt weg und Wecker morgens fällt weg. Und auf die Uhr gucken und sagen, was, schon so spät oder noch so früh? Hä? Also all das, all diese Bewertung, die wir da drin auch haben, dass wir sagen, nee, dann muss ich, so früh kann ich nicht aufstehen oder so lange kann ich nicht im Bett liegen bleiben. Damit machen wir uns das Leben ja schwer. Und wenn wir das hinkriegen, wie süß du gerade dein Gähnen unterdrückt hast. Ich habe eine Antwort gekriegt von Bastian. Achtung.
Ja.
Also, Seine Frau sagt, perfekte Soap, in den jüngsten Folgen zu viele Frauengeschichten für einen alternden Doktor in einer zu kleinen Praxis. Aber sie mag es dennoch.
Ja.
Also er hat keine Meinung.
Er hat keine Meinung.
Also ich sag's nochmal, perfekte Soap, in den jüngsten Folgen zu viele Frauengeschichten für einen alternden Doktor in einer zu kleinen, wieso denn zu kleine Praxis? Aber sie mag es dennoch. Also ich kenne wirklich viele Menschen, die das mögen.
Ja, natürlich.
Wirklich.
Ja, klar.
Aber warum ist die Praxis zu klein? Hat er kein Geld?
Er hat sie ja nur übernommen, von Siegfried Rauch damals. Ne?
Also wie du in dieser Welt bist und mir hier was verkaufst, was nur ein Film ist. Du bist so lustig. Er hat sie ja übernommen, musst du verstehen, Anke, es ist einfach eine kleine Praxis.
Also er war Hirnchirurg in New York.
Du bist ja völlig durchgedreht.
Er war Hirnchirurg in New York und er kam eigentlich nur...
Das ist ein Schauspieler, das ist ein Märchen.
Er kam eigentlich nur zur Beerdigung. Einfach rüber wieder nach Bayern. Und dann ist er da geblieben. Eigentlich war das gar nicht sein Plan gewesen.
Ach so, naja.
Ja, und die Praxis, ich meine, die hat ein Zimmer vorne.
Mensch, der Arme.
Da sitzt dann die Sprechstundenhilfe, wer auch immer das dann gerade ist. Im Moment ist es eine männliche Sprechstundenhilfe, auch richtig cool. Und dann hat er einfach ein kleines Zimmer. Ich meine, man braucht nicht mehr als Arzt, wenn man auch nur einen Patient am Tag hat. Für den man
und
sowieso
die
ganze Zeit durch die Gegend fährt. Also
ganz
wirklich.
Kurz mal eben, Frauengeschichten ist doch auch Quatsch. Die Hilde ist doch jetzt da seine Frau,
absolut,
ne?
Sein aktuelles Love Interest, das ist die Hilde, die Frau Bachmeier, die Karin Bachmeier.
Und was macht die beruflich?
Puh, ehrlich gesagt, die macht irgendwas, ist eine gute Frage. Entweder was mit Immobilien oder so gesetzmäßig, juramäßig. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, denn jetzt hat sie einen Posten angeboten bekommen, nämlich bei der Bank, die über die Kredite entscheidet für den Gruberhof.
Für was?
Für den Gruberhof. Der Gruberhof ist in finanziellen Nöten, da lief mal was schief.
Was ist denn der Gruberhof?
Der Gruberhof ist der Hof von der Familie Gruber, da gehört der Bergdoktor dazu und eben auch noch sein Bruder und die Mutter. Weißt du, also das ist der Gruberhof, die machen die Grubermilch. Und die sind in finanziellen Nöten und sie brauchen dringend einen Kredit beziehungsweise Aufschub über einen Kredit. Der wird ihnen nicht mehr gewährt. Jetzt ist aber der Verantwortliche, der ihn verwehrt hat, gestorben. Und jetzt bekommt die Karin Bachmeier diesen Job angeboten und sie nimmt ihn auch an. Also weiter bin ich noch nicht. Und jetzt hofft natürlich die Familie Gruber, dass die Karin in diesen Kredit zuschustert. Der Martin aber, der mit ihr verbändet ist, der Bergdoktor, der sagt, da wird nichts vermischt miteinander. Und sie ist auch knallhart. Sie vermischt Privates und Berufliches nicht miteinander. Da ist sie knallhart. Auch das führt wiederum zu Spannung, weil alle wollen, dass der Martin sie dann doch überredet. Ah, es ist ein Drama gerade, diese Saison wieder.
Ja, ich fühle es total, ja, Chrissy. Da hast
okay,
du mich richtig,
das war schon wieder zu viel
Information
für
jetzt.
Dich.
Ich bin richtig begeistert, merkst du, oder?
Ja. So, dann hör dir an, was Judith und Thorsten uns geschrieben haben. Also
okay.
Judith hat hier
jetzt
geschrieben.
Mal
so,
Quatsch beiseite.
Ich möchte auch eine Geschichte teilen, sagt sie, weil sie allen Müttern, die früh geboren haben, Mut machen soll. Geht in die Badewanne, wenn ihr Schmerzen habt, da wird es sich beruhigen. Wenn es sich nicht beruhigt, geht ins Krankenhaus. So meine Hebamme im Geburtsvorbereitungskurs. Ich nahm ein Bad und es wurde schlimmer. Aber es kann noch nicht Zeit sein. Der Schmerz lässt nicht los. Mein Mann sagt, lass uns ein bisschen spazieren gehen. An jeder Laterne veratme ich eine Wehe. Bis zum Krankenhaus sind es nur 200 Meter. Wir schaffen es. Dann geht es schnell. Notkaiserschnitt. Ich unterschreibe etwas, das ich nicht lesen kann. Die Schmerzen sind nicht aushaltbar. Ich werde auf eine kalte Metallliege gelegt. Ich soll mich einrollen. Es geht doch aber nicht. Wegen dem Bauch. Schmerz. Ein Stich. Mir ist ganz schlecht. Mein Mann steht neben mir am Kopfende. Ich höre gedämpfte, hektische Stimmen. Ich höre T-Schnitt. Schnell. Der Kopf entwickle sich nicht schnell genug. Ich verstehe nichts. Ich habe Angst. Ich fühle mich ausgeliefert wie auf einer Schlachtbank. Kein Zeitgefühl mehr. Ich darf mein Kind nicht sehen. Es wurde auf die Intensivstation gebracht. Ich habe Schmerzen. Ich spüre wieder einen Stich. Stille. Ich wache auf. Mein Mann mit einem Rollstuhl neben meinem Bett. Auf der Station. Wenn du es in diesen Stuhl schaffst, kannst du dein Kind sehen. Ich kämpfe und mühe mich mit seiner Hilfe in den Stuhl. Oben müssen wir warten. Dann dürfen wir rein. Desinfektionsmittel. Der Geruch hängt schwer in der Station. Ein winzig kleines Mädchen, 1480 Gramm schwer, liegt in einem Glaskasten. Komplett verkabelt. Durch die Löcher an der Seite greife ich rein und berühre ihre winzig kleine Hand. Mädchen, B. Das heißt nur unser Nachname, B. steht auf dem Schild. Keine Zeit für die Frage nach dem Namen. Wir sind uns aber sicher. Ich würde mich darum kümmern, gleich morgen. Sie muss einen Namen auf dem Schild haben. Nicht Mädchen. Ich liebe sie, das kleine Vögelchen, zu früh aus dem Nest gefallen. So sieht sie aus. Unbändige, bedingungslose Liebe überströmt mich. Die Tränen laufen mir unablässig herunter. Das soll noch einige Tage so bleiben. Tage, in denen ich jeden einzelnen Moment hoffe, sie schafft das. Jeder Tag musste ein weiterer Meilenstein geschafft werden. Atmen. Nahrung aus der Sonde aufnehmen. Wieder ausscheiden. Jeden Tag bange, ob sie das alles bewältigt. Jeden Tag abwarten, bis eine Schwester Zeit hat, das Kind von den Geräten zu lösen und mir für einige Stunden auf die nackte Haut zu legen. Känguruing, sagen sie. Mir laufen immer noch die Tränen. Eine Psychologin kommt und sagt zu mir, weinen Sie, aber sagen Sie ihr, dass Sie nicht weinen, weil sie da ist. Erst jetzt verstehe ich, dass ich Verantwortung trage. Nicht nur für meine Psyche, sondern für ihre. Natürlich hatte ich mir das alles anders vorgestellt. Ich dachte, dass ich ein sehr gemütliches Weihnachten hochschwanger erleben werde und Ende Januar gebären. So war der Plan. Stattdessen war der erste Advent und ich hatte ein 9,5 Wochen zu früh geborenes Kind, das um seinen Weg ins Leben kämpft. Und ich habe mir natürlich gewünscht, ich hätte normal geboren. Ich hatte versagt. Nicht mal eine Schwangerschaft bringe ich zu Ende. Hat meine Ungeduld das ausgelöst? Habe ich was Falsches gegessen? Habe ich mich zu sehr angestrengt? Ich rätsle Stunden um die Antwort. Ein Arzt sagt, dass es müßig wäre, dass ich die Frage nach dem Warum aufgeben solle, weil ich es nicht lösen würde. Ich solle mein starkes Kind anschauen. Sie macht es doch gut. Sie schafft das. Ich pumpe jeden Tag 4-mal die Milch ab und gebe sie in eine Sonde. Sie ist zu schwach, um an der Brust zu trinken. Ich gehe jeden Tag 3-mal die 200 Meter zum Krankenhaus, verbringe Stunden um Stunden in diesem schrecklich unbequemen Stuhl, känguruend. Ich liebe sie. Ich weine jeden Tag etwas weniger. Sie sagen, sie bleibt bis zum normalen Geburtstermin im Krankenhaus. Aber dann geht auf einmal alles schneller. Heiligabend ist sie schon auf der Kinderstation, ohne Wärmebett. Und der Teddy, den ich gekauft habe, ist beinahe genauso groß wie sie. Ich kann sie inzwischen abstöpseln, ohne Angst. Ich schaue den Monitor gar nicht mehr an. Ich weiß, dass sie eine gute Sättigung hat. Ich weiß, sie ist stark. Am 31.12. sagen die Ärzte unvermittelt, wir dürfen sie heute mit nach Hause nehmen. Ich weiß, ich zögere keine Sekunde und fahre mit dem neuen Kinderwagen, so stolz wie noch nie, diese in- und auswendigen 200 Meter nach Hause. Im inzwischen fast fertigen Kinderzimmer betrachte ich sie 2 Stunden lang stumm im Körbchen des Kinderwagens, der inmitten des Zimmers auf dem wunderbar hellgrünen Teppich steht. Reglos, dankbar, unfassbar glücklich. Unsere Tochter ist ein wunderbares Kind, heute ein 13-jähriger Teenager. Oh, ganz wow. Gesund und munter, nur halt etwas pubertär. Und ich liebe sie, bedingungslos. So, geht noch ein bisschen weiter. Da mich die Angst vor einer zweiten Frühgeburt so lange zögern hat lassen, ein weiteres Kind zu bekommen, ist der Abstand zu ihrem kleinen Bruder 3,5 Jahre. Das Verrückteste daran ist, auch mein kleiner Sohn kam zu früh. 6 Wochen. Aber was dann passierte, nachdem der gefühlte Albtraum ein zweites Mal zu beginnen drohte, war unfassbar. Ich durchbrach die Spirale. Ich war auf einmal die Selbstsichere auf der Station. Ich wusste, wie alles funktioniert. Ich wartete nicht mehr auf Schwestern. Ich tröstete weinende Mütter. Ich lief sogar mit ihm auf dem Flur herum, was gar nicht so gedacht war. Ich ignorierte die Monitore und schaute stattdessen mein Kind an. Ich gab nicht auf, ihn schnell an die Brust zu bringen, um ihn zu stillen. Ich wurde auf wundersame Weise durch meine zweite Frühgeburt mit der ersten versöhnt. Auch ihm schien es offenbar schneller draußen besser zu gehen als in meinem Bauch. Dann ist das eben so. Und er hatte immerhin knapp 2 Kilo, als er auf die Welt kam. Das war ja schon ein richtiger Brocken gegenüber meiner Tochter in den ersten Wochen. Ach, was habe ich das alles fröhlich und gelassen gemeistert. Das war unglaublich. Ich liebe meine beiden Kinder innig und bedingungslos und ich bin meinem Mann von Herzen dankbar, dass wir die haben. Er weiß, warum. So, das war meine Geschichte. Ich hoffe, sie macht insbesondere allen Mut, die vielleicht mit dem ersten Kind Ähnliches erlebt haben und sich nicht trauen, ein zweites zu bekommen. Es ist so wunderbar mit 2 Kindern. So, in Anführungszeichen, rund. Ganz liebe Grüße an alle Lieblinge, eure Judith. Oh, ich sag's dir, als ich das erste gelesen habe, ich saß im Zug vorhin noch und habe das gelesen, da habe ich voll geflennt, weil ich so voll die Tränen in die Augen gekriegt die ganze Zeit, weil ich wusste ja auch nicht, wie es ausgeht. Ich dachte nur, oh Gott, hoffentlich lass es gut ausgehen, lass es gut ausgehen.
Puh.
Das war
aber
Judith.
Aber das ist ja Judith und man sieht sie ja richtig, die hat ja richtig, die hat. Das ist wie so ein Film, den ich da gesehen habe. Ich konnte mir das alles, ja, das ist so gut beschrieben.
Sie hat
ich konnte
das
mir
ganz
das
toll
alles
beschrieben.
So gut vorstellen, wie sie da sitzt und wie das Neugeborene dort im Kasten, im Brutkasten ist oder in dem Wärmeding. Das kann man sich, ich habe das alles gesehen. Ja, Wahnsinn. Ja, und ja, wie schön. Toll. Schönster Teil, ja, also davon abgesehen, dass es den Kindern gut geht und Judith auch, dass sie andere Mütter getröstet hat, als sie ihr zweites Kind bekommen hat, die überfordert waren, so wie sie beim ersten Mal. Ja. Das ist doch das Tollste, ne?
Ja, ja, ganz, ganz toll. Wow. Man muss allen, die über ein zweites Kind natürlich, aber auch noch den Satz noch mitgeben, zwei Kinder sind wie drei. Heißt es ja immer. Zwei Kinder sind wie drei. Den Satz finde ich dann aber ganz interessant. Ach, Judith, hör mal, oh, das ist eine so schöne Geschichte.
Danke fürs Teilen. Ne?
Danke. Wir hatten über Käseeis gelacht letztes Mal.
Was ist Käseeis?
Ja, so, jetzt habe ich schon gerade, ich habe vergessen nochmal aufzuschreiben, wer uns das geschrieben hat.
Du hast es vor allen Dingen, warte, das kann ich ja nachgucken. Ja. Du hast es vor allen Dingen, das wurde so erzählt, dass ich dachte, hä, bin ich doof, dass ich kein Käseeis kenne. Warte, Journalist Matthias Schöpfung, Claudia, Dani Weber, ÖPNV, Marieberg, Bremen. Käse! Ja! Nee. Kaserin? Maria Bergau aus Bremen? Kann das
Mareike
sein?
Mareike war das. Mareike Wehner hat uns heute geschrieben.
Da drunter, Mareike, kleines Kind, ach, Bonbonladen, Käseeis. Ich hab's.
Genau,
Mareike, Mareike.
Mareike, jetzt weiß ich sie auch wieder. So.
Oh, das war auch mit, die hatte so eine kleine übersinnliche Geschichte. Ich erinnere mich. Mareike, ja.
Mareike sagt, ich musste sehr lachen, als ihr euch über das Käseeis gewundert habt. Aber das zu Recht habe ich doch vergessen zu erklären, dass es sich um ein Vanilleeis in Käseform gehandelt hat.
Nein.
Es sah aus wie ein Stück Käse mit Löchern am Stiel.
Mareike.
Und schmeckte nach schnöder Vanille. Nichts Exotisches. Aber ich
habe mir
das
den
Eis
Kopf zerbrochen.
Nicht.
Ich habe wirklich gedacht, ja. Okay, ist das so ein Gouda-Eis mit so ein bisschen Camembert? Was ist denn das? Welches Kind vor allen Dingen würde... Naja, gibt ja so eine Kinder und so eine Kinder, ne? Aber welches Kind würde sagen, ich hätte einmal gern das Käseeis?
Aber
weiß
ganz ehrlich,
ja?
Mareike hat eins, denn sie schreibt weiter, apropos exotisch, ein echter Exot unter den jüngeren Käseessern, wir reden von echtem Käse,
ja.
ist unser Sohn.
Ja.
3 Jahre alt.
Ja.
Sein Lieblingskäse ist, und das bereits seit knapp 2 Jahren, alter Schwede. Ihr kennt ihn sicher und versteht, warum er alter Schwede heißt. Denn das ist der erste Gedanke, wenn einem beim Öffnen der Packung der Geruch in die Nase steigt.
Nee.
Kennst du alter Schwede? Hast du den früher auch gegessen?
Nee, habe ich nicht gegessen. Okay, aber also ist das sowas wie dieser, ach, wie heißen
Süßströmming.
Ah, okay.
Süßströmming ist, glaube ich, noch was anderes. Das ist ja auch kein Käse in dem Sinn.
Okay,
aber offensichtlich
ist
der alte Schwede einer, der richtig stinkt.
Stinker.
So, und sie schreibt weiter. Ich habe ihm einmal beim Abendbrot ein Käseschnittchen mit jungem Gouda gegeben. Seine Reaktion, bäh, der ist eklig, schmeckt wie alter Teppich.
Nein.
Das würden viele wohl eher beim alten Schweden denken. Seine Geschmacksknospen sind nun aber scheinbar so verdorben, dass milde Käsesorten keine Chance mehr haben.
Ist das lustig.
Und wir reden von einem 3-Jährigen.
Ja.
Bäh,
ja.
Schmeckt ja wie alter Teppich. Der Gouda, lustig, ne?
Aber dass wir Dovis, ich denke, okay, Käseeis, dass wir direkt, weißt du, wir stellen ja nichts in Frage. Wir denken, na klar, das ist ein Tilsiter am Stiel oder was?
Aber es gibt letztendlich so viele krasse Geschmackssorten, bis hin zu Leberwurst und
What?
Sowas. Ja,
Quatsch.
Leberwursteis.
Quatsch.
Also nein, es gibt doch jedes Jahr, man übertrumpft sich doch mittlerweile mit absurden Eissorten. Und
Basilikum-Eis kenne ich.
Ja, klar, Basilikum-Eis. Aber es gibt auch Leberwursteis. Und,
ach komm.
Ja, und da hätte mich, also irgendwo gibt es auch ein Käseeis, bin ich sicher. So, Otis hat uns geschrieben.
Otis.
Wir hatten über einen Filmtitel gesprochen. Da ging es um die Kinder von Golzow.
Mhm.
Und eine dieser Folgen, es waren ja, glaube ich, 15 Jahre, diese Langzeit-Doku über ein Paar aus einer Schulklasse dort in Golzow, in den ehemaligen Bundesländern. Damals noch in der DDR war das. Mhm. Und einer der Filmtitel hieß ja Anmut sparet nicht noch Mühe.
Und wir wussten nicht, was das heißt. Warte, das muss ich mir aufschreiben. Anmut
sparet nicht noch Mühe.
Noch Mühe. Und wir vermuteten, dass da ein Wort fehlt. Ne? Wird uns Otis jetzt aufklären?
Otis wird uns aufklären.
Oh, es ist super. Warte, Anmut sparet nicht noch Mühe. Ich hätte gedacht, Anmut sparet nicht Kraft noch Mühe. Weißt du, dass da ein Substantiv einfach fehlt?
Ich weiß.
Damit man... Ist falsch?
Anmut sparet nicht noch Mühe. Also so heißt es. Es ist aus der Kinderhymne von Bertolt Brecht.
What?
Vertont von Hans Eisler. Brecht schrieb diese Hymne als Gegenstück zum Deutschlandlied. In der dritten Strophe spielt er auf die Verse im Deutschlandlied an. Bei ihm heißt es, und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Was ja heißt Deutschland, Deutschland, über alles.
Ja, ja, ja.
Und dann sagt er, wollen nicht unter oder über wollen wir sein und endet. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir es. Weil wir das Land verbessern, lieben und beschirmen wir es. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. So, und jetzt kommt's. Sie ist aber auch ein Gegenstück zur Nationalhymne der DDR. Nach der Wiedervereinigung gab es viele Stimmen, die sich für die Kinderhymne als neue deutsche Nationalhymne eingesetzt haben. Man kann sogar alle drei Texte auf der Melodie der jeweils anderen singen.
Ui. Aber ich finde jetzt die Zeile Anmut sparet nicht noch Mühe nicht. Ich hab, nee, das ist für mich jetzt keine Erklärung. Es ist nur eine Zeile aus der Kinderhymne von Bertolt Brecht und Eisler.
Ja, das heißt, ich glaube, es sind sogar die ersten Worte. Anmut sparet nicht noch Mühe.
Es geht ja auch.
Leidenschaft
Anmut sparet nicht noch Mühe.
Leidenschaft nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blühe. Wie ein anderes gutes Land.
Ja.
Dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin.
Ich versuche jetzt, hast du verstanden, was ich gemacht habe? Ich habe einfach versucht, mitzudenken. Es ist ganz schön schwer, wenn du singst und ich nicht weiß, was der Text ist.
Ach, und ich war mir nicht sicher, ob du parallel auch den Text geschnellt.
Ich irre, woher soll ich den denn haben?
Na, du hast jetzt ja eingeben können, kurz.
Nein,
ach,
ich habe
das hast
den
du
ja
witzig
geschaut.
Gemacht. Du warst echt immer eine halbe Sekunde nach mir. Das war aber echt cool.
Na, das ist aber wegen unserer Verzögerung. Eigentlich war ich tiptop synchron. Ich bin gelernte Synchronsprecherin. Vergiss das nicht.
Ja, aber da kennst du den Text. Sonst.
True.
Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir es und das Liebste mag es uns scheinen, so wie anderen Völkern ist. Ich finde, das ist eine mega schöne Hymne, auch vom Text her. Das wäre eine tolle Hymne gewesen.
Sagst du Hymne mit I oder sagst du Hymne?
Ich sage eigentlich Hymne. Trotz des Ys sage ich nicht Hymne.
Sondern Hymne.
Nationalhymne. Ich sage auch oft Hymne.
Okay.
Aber ich bin da sehr flexibel. Trotzdem ist die erste Zeile komisch, oder? Anmut sparet nicht noch Mühe. Ach so. Anmut, also wir sollen nicht Anmut sparen und auch nicht Mühe, auch nicht Leidenschaft und auch nicht Verstand. Wir sollen nicht an Anmut sparen, nicht an Mühe, nicht an Leidenschaft und nicht an Verstand.
Ach so, jetzt raff ich's. Jetzt, das ist einfach semantisch ein bisschen verquer. Das muss heißen, sparet nicht an Anmut, sparet weder an Anmut noch an Mühe. So.
Da muss ich aber sagen, da fehlt mir dann ein Komma. Anmut sparet nicht, Komma, noch Mühe.
Das
Leidenschaft
ganz
nicht, Komma, noch Verstand. Dann hätte ich es verstanden. Ist aber hier zumindest in dieser Variante nicht vorhanden.
Okay. Und das hat Otis dir erklärt?
Das hat Otis Groß uns erklärt.
Okay.
Super. Sabine Löffel, Fun Fact. Ich wohne am Pirolweg. Die Familie von Bülow.
Von Bülow.
Hat einen Pirol. Im Familienwappen.
Im Wappen,
Der Pirol, weißt du, was es ist? Kennst du den?
Der Pirol ist irgendwie so ein Piepmatz. Und
ja,
das,
genau.
Und deswegen
ein kleiner
heißt...
gelber Vogel. Als Vico von Bülow für die Schülerzeitung Böses über Lehrer schrieb, brauchte er ein Pseudonym. Und Pirol heißt auf Französisch Loriot.
Loriot.
So entstand sein Name. Das habe ich zufällig am Tag vor dem Einzug im Radio erfahren. Denn sie wohnen, glaube ich, in der gleichen Straße.
Cool.
Wie wäre eigentlich? Das müssen wir nachgucken. Habe ich irgendwie nicht rüber kopiert. Hm. Die Geschichte mit dem... So, Sabine Löffel ist das. Mhm. Ah, lustig.
Anmut sparet nicht noch Mühe, Anmut sparet nicht noch Mühe, Anmut sparet nicht noch Mühe, Anmut sparet nicht noch Mühe.
Sehr lustig, oder? Mhm. So, also sie sagt ja, ich wohne am Pirolweg, das ja. hat sie erzählt. Ja, ich hatte vergessen, ich dachte, das wäre eine Information, die ich euch unterschlagen hatte.
Hab nee, habe ich auch hier aufgeschrieben, sie ja, wohnt am Pirolweg.
Du hast völlig recht.
Ich hab alles aufgeschrieben.
So. Und dann machen wir zum Schluss noch von Bastian Hock, unserem Freund Bastian, von dem wir regelmäßig auch gehört haben. Und die Geschichte geht sozusagen noch ein kleines bisschen weiter. Und zwar, er hat uns noch kurz geschrieben, warum die Kinder von ihm besonderen Namen haben. Oder jeder Name hat seine eigene Geschichte. Wir haben in den letzten Jahren ein, zwei, dreimal gehört von der verstorbenen Tochter Rieke.
Mhm, genau.
Die bekam ihn, weil Lisa und ich... seine Frau, diesen Namen gleichzeitig auf besondere Weise ausgesucht hatten und wir ihn auf der damaligen Namensliste eines jeden hatten, also ein Volltreffer bei der Namensfindung. Mhm. Sie hatten ihn zufällig wirklich beide. Joris, da hattest du dich gefreut letztes
ja,
Mal
so
drüber.
Ja, so schön.
Joris erhielt seinen Namen, da ich in der Trauerzeit nach Riekes Tod viel Musik zur Trauerbewältigung hörte, darunter auch viel Musik des Musikers Joris. Joris Ramon Buchholz heißt er eigentlich. Als wir damals während einer Reha für verwaiste Eltern in Tannheim von der Schwangerschaft mit Joris erfuhren, hatte sich danach oft bei mir der Gedanke zu einem besonderen Namen mit Bezug auf uns wiederholt. Lisa hatte dann auch irgendwann meinen Vorschlag zu Joris als passend empfunden und so war er schon in der Schwangerschaft beschlossen. So, ich möchte aber auch unseren 2023 geborenen Sohn Enno nicht vergessen. Er wird im April ein Jahr alt und hat seine besondere Namensfindung durch seinen Bruder Joris erhalten. Joris hat während Ennos Schwangerschaft oft gesungen. Mal Lieder aus dem Waldkindergarten, mal auch gesungene Fantasiewörter oder Laute mit Melodie. Zudem hatte er damals auch das Schnalzen mit der Zunge gelernt. Und irgendwann hörten wir bei den Liedern dann auch ein besonderes Fantasielied im Viervierteltakt. Enno, Zungenschnalzer, Enno, Zungenschnalzer, Enno, Zungenschnalzer. Ich bemerkte es, ob Zufall oder Serendipity, der Name Enno war auch auf meiner Namensliste.
Nee.
Weil er hatte immer so ein Enno, Enno, Enno.
Aber das ist nicht das Dreiviertel. Enno, Enno, 1, 2, 3, 4, 4 Viertel, 3, 4, Enno oder Enno, Enno. Ist das ein Zungenschnalzer oder... Oh shit, ich weiß gerade.
Weißt du, ich habe mir auch gerade gefragt, was ein Zungenschnalzer ist, ob ich es überhaupt richtig mache.
Ich hätte gedacht, ist ein Zungenschnalzer.
Vielleicht alles.
Alles, okay.
Ja, auf jeden Fall, der Name war auch auf seiner Liste. Mhm. Lisa und ich besprachen diese Besonderheit. Und so trägt unser Enno seinen Namen durch diesen besonderen Moment.
Yeah.
Ja, so. Mhm. Wenn ich über meine Frau Lisa oder unsere Kinder erzähle oder ihr... in diesem Fall von uns erzählt, habe ich immer ein wunderbares Gefühl, dass die Namen nicht nur ausgesprochen werden, sondern für mich wunderbar in der Welt erklingen. Das muss die auch noch zum Schluss loswerden, schreibt er. Oh, herrlich. Euer Bastian Hock. Vielen Dank, Bastian. So, ich glaube, dann ein paar, vielleicht nehmen wir noch eine kleine Geschichte. Die ist vielleicht noch ganz süß hier.
Das wusste ich, dass du noch einen nimmst.
Obwohl,
wenn du
ganz,
sagst,
ganz
und jetzt
sicher.
Hier die alle, und jetzt zum, und zum Schluss noch kommt immer noch eine doppelte.
Ja, ich suchte noch was mit Natur. Magdalena Miesenberger, die uns den ganzen Tag gerade wieder im Ohr hat. Nicht ganz freiwillig, sagt sie, denn eine sehr hartnäckige Schlafstörung prägt schon seit längerem meine Nächte. Aber man macht ja das Beste draus und nutzt die dadurch entstandene Zeit und hört Podcasts. So. Ich wollte euch nur kurz berichten, das ist jetzt schon ungefähr 2-3 Wochen her, glaube ich, dass Bienen nun erwachen. Ich habe gestern die erste bei meinem Schneeglöck hier entdeckt. Es war mega windig und sie hat sich mit aller Kraft an der Blüte festgehalten. Das Zauberhafte ist, meine Brieffreundin lebt mit ihrem Lebensgefährtin in Kärnten auf einem Bauernhof und sie sind leidenschaftliche Imker. Seit Tagen blicke ich immer in den Postkasten und sehne mich nach einem Brief, um wieder zu wissen, wie es ihr geht. In Papierform zum Aufbewahren für die Ewigkeit
ja.
sind einfach wunderbare altmodische E-Mails, so wie sie es formuliert. Tja, und kurz nachdem ich die Biene entdeckt habe und an meine zwei Freunde in Kärnten denken musste und in den Postkasten schaue, war der Brief da.
Serendipity.
In meiner Fantasie hat diese kleine Winterbiene mir den Brief direkt aus Kärnten gebracht.
Ui.
Ja, auch Bienen können Postboten sein. Und wenn sie nur symbolisch Nachrichten überbringen und leise flüstern, der Frühling wartet schon und ist im Anmarsch. So, mit sehr morgendlichen Blumengrüßen, eure Kräuterhexe Magdalena aus Leonding.
Dieser sagt, dass ich ein Gänseblümchen bin. Du,
genau so ist es, genau so. Ich fand diesen Satz einfach nur so schön, dass sie sagt, in meiner Fantasie hat diese kleine Winterbiene mir den Brief direkt aus Kärnten gebracht.
Ich habe neulich eine Hummel gerettet, wobei ich nicht weiß, ob sie überlebt hat. Was ist denn das mit denen? Das kann uns vielleicht auch Magdalena erklären. Diese Hummel, die war so dermaßen lahm. Die latschte, das war vorm Blumenladen, ja. Die latschte so ganz langsam da über so einen Weg, auf dem auch Autos fahren. Und da dachte ich, komm, die musst du jetzt retten. Dann dachte ich kurz, nehme ich die jetzt einfach so in die Hand? Wie ist das nochmal mit Hummeln? Die pieksen ja nicht, oder?
Ich glaube nicht.
War ich nicht ganz sicher. Habe ich doch was genommen, auf das ich sie so draufgeschoben habe. Ich hatte irgendwas in der Tasche, was Festes. Ich dachte dann, ja, das muss irgendwie Pappe sein, dass ich sie nicht auch noch verliere. Wobei, dann wusste ich auch nicht, wenn sie mir dann runterfällt, so aus einem Meter Höhe, ja? Bricht die sich dann ein Bein? Nein. Egal. So, die war auf jeden Fall so lahm. Und dann habe ich sie auf dieses Pappdingchen da geschoben und da bin ich zu dem Blumenladen gegenüber und habe sie da einfach in Ginster, da war so gelber blühender Ginster, haben die da verkauft und stand vor dem Laden, habe ich sie da reingesetzt. Und die sind ja wirklich, die haben ja ein enormes Gewicht, die Hummeln, ne?
Ist das so?
Naja, das habe ich nur daran gesehen, dass sie sich festhielt an einer Blüte und bums, fiel das ganze Ding um. Also im Vergleich zu so einem zarten Blatt, ja? Ist die einfach auch, man sagt ja, warum fliegen Hummeln? Und die Antwort ist, weil sie es können. Oder warum fliegen sie rückwärts? Das weiß ich nicht mehr. Aber vielleicht kann Magdalena mir sagen, woran das liegt, dass ich, und das war die zweite Hummel, die ich gesehen habe, richtig so ein Bollermann. Warum habe ich jetzt zweimal hintereinander so sehr lahme Hummeln über den Boden latschen sehen? Sind das die zu früh dran sind, weil der Frühling noch nicht ganz da ist? Oder sind das die es echt geschafft haben zu überwintern? Überwintern Hummeln? Ich weiß es nicht.
Tja, ich bin auch nicht so der Experte. Das ist aber so die Art von Frage, wo man sofort ein schlechtes Gewissen bekommt. Weil man denkt, das müsste man doch wissen.
Das ist pure Dummheit. Aber oder Unwissen oder Ungewissen.
Wie sollen die denn überwintern?
Weiß ich nicht, ich habe auch nicht abgehört. Wurde das in der Schule durchgenommen, ob Hummeln überwintern oder ob die nur ein Jahr leben? Das weiß ich, wo wohnen die denn?
Tja.
Nicht nachgucken, wir fragen Magdalena, dafür sind wir ja da.
Ja.
Und dann werden wir das in der Woche aufklären vielleicht oder irgendwann und die Lieblinge freuen sich auch, die lernen ja dann auch dazu. Ich bin so froh, dass man Lieblinge nicht gendern muss. Mich nervt so, dass ich gender.
Also ich habe da ja total Spaß dran am Gendern.
Ja.
Und dann manchmal aber, dann kommt so das ein oder andere Wort und dann denke ich, das klingt komisch.
Aber da müssen wir jetzt mal durch. Irgendwann,
klar.
Veränderung ist immer gut.
Ja, aber so langsam wird es mal Zeit, dass sich durchsetzt, oder? Ich fürchte, dass es vielleicht nichts werden könnte. Ja. Also, alrighty, dann lass uns für heute Schluss machen. Danke euch für eure tollen Nachrichten.
Mhm.
Wie war der Tagliebling @gmail.com? Das ist unsere Adresse für die Geschichten, die einfach erzählt werden müssen, weil sie unterhalten, weil sie etwas fürs Leben mitgeben, weil sie anderen helfen, weil man wertvolle Informationen, die das Leben einem beigebracht hat, weitergeben möchte. Wir sind da so dankbar dafür. Also bitte, bitte, bitte schreibt.
Sagst du nicht, und dann hören wir uns am Montag wieder?
Kann ich machen. Und dann hören wir uns alle am Montag wieder.
Bis dann, Pirol.
Bis dann, Loriot.